Herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Silja Schultheis. Zunächst die Nachrichten. Die umstrittenen Benesch-Dekrete sind nach Ansicht des tschechischen Außenministeriums nicht mehr anwendbar und widersprechen daher nicht geltendem EU-Recht. Das geht aus einer juristischen Expertise der tschechoslowakischen Nachkriegsnormen hervor, die die tschechische Vertretung bei der EU heute in Brüssel Vertretern des Europäischen Parlaments übergibt. Da die Dekrete aber Teil der tschechischen Rechtsordnung seien, könnten sie nicht gestrichen werden, heißt es dem tschechischen Rundfunk zufolge in der Analyse. Im Zusammenhang mit dem Streit um die Dekrete hat der frühere tschechische Außenminister Josef Zelenets scharfe Vorwürfe gegen Ministerpräsident Miloš Zeman und Parlamentspräsident Václav Klaus erhoben. Beide hätten mit ihrer unnachgiebigen Verteidigung der Dekrete den gesamten EU-Integrationsprozess Tscheciens gefährdet, schrieb Zelenets in einem Beitrag für die Mittwochsausgabe der Zeitung Mladá Fronta Dnes. Die von Zeman und Klaus geplante Parlamentsdebatte über die Dekrete werde Prag weitere internationale Kritik einbringen, so Zelenets. Premier Miloš Zeman setzt heute seinen Arbeitsbesuch in den Vereinigten Staaten mit Verhandlungen in Los Angeles fort. Er wird unter anderem vor der Vereinigung der Welthandelszentren sprechen und sich mit weiteren Vertretern aus Unternehmerkreisen treffen. Heute Nachmittag, Ortszeit, beendet der tschechische Premier seinen USA-Besuch und reist zu einem offiziellen Besuch nach Mexiko weiter. Der einwöchige Besuch Zemans in den USA und Mexiko soll vor allem einer Steigerung der amerikanischen und mexikanischen Investitionen in die Tschechische Republik dienen. Begleitet wird der tschechische Premier auf seiner USA-Reise von Finanzminister Jiří Rusnok, dem Minister für Industrie und Handel Miroslav Gregor sowie einer etwa 20-köpfigen Unternehmerdelegation. Das am vergangenen Wochenende neu gewählte ukrainische Parlament werde die Beziehung zwischen der Ukraine und Europa nicht wesentlich ändern, sondern die bereits vorher deklarierte Orientierung auf die europäische Integration unterstützen. Dies sagte der tschechische Botschafter in der Ukraine, Josef Vrabec, in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK. Er fügte hinzu, es sei wichtig, die Integrationsbemühungen der Ukraine zu fördern, die das Potenzial habe, ein europäisches Land, vergleichbar etwa mit Polen, zu werden. Die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und der Ukraine bezeichnete der tschechische Botschafter als normales partnerschaftliches Verhältnis ohne bedeutende Plus- oder Minuspunkte. Dies entspräche dem Bemühen der Tschechischen Republik, in der Ukraine ein unabhängiges, prosperierendes Land zu sehen. Allerdings würden die tschechischen Medien, so Vrabec, vielfach ein kriminalisiertes Bild der Ukraine zeichnen. Der NS-Verbrecher Anton Malot, ehemaliger Aufseher des Gestapo-Gefängnisses Kleine Festung Theresienstadt bei Leitmeritz, ist aus Gesundheitsgründen vorläufig aus der Haft entlassen worden. Als Grund nannte ein Behördenleiter die angeschlagene Gesundheit des 90-Jährigen. Malot befinde sich nach einem Oberschenkel-Halsbruch derzeit in einer Rehabilitationsklinik. Die Frage seiner Haftfähigkeit werde weiterhin fortlaufend überprüft. Der ehemalige SS-Scharführer Malot war im vergangenen Jahr in München wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im Februar dieses Jahres bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil. Präsident Václav Havel fliegt heute Abend zu einem offiziellen Besuch nach Italien und Malta. Die Reise nach Italien war bereits für den vergangenen Herbst geplant gewesen, musste jedoch aufgrund einer plötzlichen Herzarrhythmie des Präsidenten unmittelbar vor der Abreise verschoben werden. Auf seiner jetzigen Reise wird sich Havel mit einer Reihe von Politikern, unter ihnen seinem italienischen Amtskollegen Carlo Ciampi sowie dem italienischen Premier Silvio Berlusconi treffen. Auch eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Steht auf dem Programm. Soweit die Meldungen. Im Anschluss geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Ludmila Klaus.
Tagesecho.
Vielen Dank an das Nachrichtenstudio und herzlich willkommen zu unserem Tagesecho. In den kommenden Minuten erfahren Sie bei uns, ob Sie neuerdings auch im Sommer in Tschechien mit abländlich fahren müssen, wie der Streit um den Becherovka-Likör zwischen dem tschechischen Produzenten aus Karlsbad und dem Hersteller aus dem ostslowakischen Znina ausgegangen ist, und was die Rekonstruktion des zweitgrößten öffentlichen Gartens im Zentrum Prags gebracht hat. Und nach dem Tagesecho erwartet Sie heute Lothar Martin mit dem Sportreport. Wenn Sie, liebe Freunde, in diesen oder in den nächsten Tagen und Wochen mit Ihrem Auto die Grenze zur Tschechischen Republik passieren sollten, dann werden Sie vielleicht etwas durcheinander kommen. denn Sie werden viele Fahrzeuge sehen, die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren. Aber nicht minder wenige, die es nicht eingeschaltet haben. Was ist hier eigentlich Sache, werden Sie sich vermutlich fragen. Eine Antwort darauf gibt Ihnen Lothar Martin.
Mit der Sommerzeit, die seit letzten Sonntag in den meisten Staaten gilt, wurde in Tschechien auch die Pflicht aufgehoben, sein Fahrzeug tagsüber nur mit eingeschaltetem Abblendlicht führen zu dürfen. Denn die erst vor gut einem Jahr in Kraft getretene neue Straßenverkehrsordnung schreibt diese Fahrtweise für das Winterhalbjahr zwingend vor. Im Sommerhalbjahr hingegen gilt diese Vorschrift nicht. Ein Manko meinen viele Verkehrsexperten hierzulande, weshalb sie eine Neubewertung des entsprechenden Paragraphen und die damit verbundene Gesetzesänderung wünschen. Die Gründe, warum zum Beispiel der Autoclub der Tschechischen Republik allen Fahrzeugführern durch Appelle und Aufrufe per Internet ans Herz legt, die beleuchtete Fahrweise auch über die warme Jahreszeit beizubehalten, benennt der Straßensicherheitsexperte des Clubs, Václav Špička, wie folgt.
Der Grund dafür ist der, es hat sich herausgestellt, und das bezeugen aus- und inländische Forschungsergebnisse, dass das ganzjährige Fahren mit Abblendlicht einen positiven Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr hat. Mit anderen Worten, es beeinflusst die Unfallrate im Straßenverkehr. Und zwar nach dem Grundsatz, der Fahrer muss von seinem Wagen aus nicht nur gut sehen, sondern sein Fahrzeug muss auch gut wahrgenommen werden. Wenn man sein Abblendlicht demnach einschaltet, wird man tagsüber auch in schattigen Waldstücken oder bei verminderter Sicht durch Regengüsse gut wahrgenommen. Die zweite Sache ist die, dass wenn die Sonne auf der Heckscheibe blendet, man trotzdem noch den Folgeverkehr rechtzeitig bei eventuellen Überholmanövern und dergleichen registrieren kann. Und nicht zuletzt sind dunkel gefärbte und insbesondere verschmutzte Fahrzeuge im Straßenverkehr weniger gut zu sehen. Das alles führt uns zu der Ansicht, das Fahren mit Abblendlicht für das ganze Jahr über zu empfehlen. Soweit Václav Špička. Da der Autoclub und ähnliche tschechische Organisationen diese Art des Fahrens derzeit wiederholt über die Medien und im Internet propagieren, halten sich viele Fahrzeugführer bereits jetzt an die Empfehlung, tagsüber auch von April bis Ende Oktober im Straßenverkehr zu leuchten. Falls sie es nicht tun, haben sie aber nichts von der Polizei zu befürchten. Anders verhält es sich da schon, falls Sie auf den tschechischen Autobahnen und den ausgewiesenen Schnellstraßen ohne Autobahnvignette fahren oder aber unberechtigt einen Parkplatz für Behinderte beanspruchen. Dann kann es Ihnen passieren, dass Sie statt dem bisherigen Höchstbußgeld von 1.000 Kronen nun bis zu 5.000 Kronen zahlen müssen. Ein ebenso hohes Strafmaß gilt ab dem 1. April in Tschechien auch für das Vergehen, wenn Sie bei einer Straßenkontrolle ohne Fahrzeugpapiere und Führerschein angetroffen werden oder wenn festgestellt wird, dass Sie die vorgeschriebenen Ruhezeiten bei Fernfahrten nicht eingehalten haben sollten, was insbesondere für Lkw-Fahrer von Bedeutung ist.
Der Becherovka-Likör aus Karlsbad gehörte schon in der ehemaligen Tschechoslowakei zu den kulinarischen Besonderheiten. Seit einiger Zeit nun streiten sich zwei Firmen darum, wer den wirklich authentischen Likör herstellt. Und da gehen die Gräben quer durch die ehemalige Republik. Tschechien und die Slowakei beanspruchen beide das alleinige Herstellungsrecht. Und dieser Streit beschäftigt auch die Gerichte. Ein Bericht von Alexander Schneller.
Wenn du zum ersten Mal in Prag bist, meinte vor vielen Jahren ein guter Freund von mir, dann musst du drei Dinge tun. Erstens den Hradschin besuchen, zweitens tschechisches Bier und drittens einen Becherovka trinken. Ja, der Becherovka, das wissen alle, die irgendwann einmal in Prag gewesen sind. Das ist dieser bittersüße Likör, der scherzhaft auch die 13. Quelle von Karlsbad genannt wird und der die Geister scheidet. Da gibt es die einen, wie zum Beispiel den amtierenden tschechischen Ministerpräsidenten oder auch mich, der dieses Getränk zu allen möglichen Gelegenheiten durchaus schätzen. Und dann gibt es die anderen, zu denen gehören auch einige meiner besten Freunde, die nach dem ersten Schluck die Miene bedrohlich verziehen, Igitt sagen und nie mehr einen Schluck davon trinken. Wie auch immer, es handelt sich schließlich einfach um eine Geschmackssache. Der Becherovka ist aber seit einiger Zeit auch aus anderen Gründen ins Gerede gekommen. Solange die Tschechoslowakei ein einheitlicher Staat war, gab es keine Probleme, was die Echtheit dieses Getränks betraf. Wie auch das gesamte sonstige Leben, war alles vereinheitlicht. Seit der Wende aber stellt sich die offenbar schwierige Frage, wer braut den echten Becherovka? Natürlich sollte man meinen, wird der einzig wahre und echte Becherovka in Karlsbad hergestellt. Denkste, auch die Slowakei, man kann es ja verstehen, will etwas vom Kuchen abschneiden. Deshalb behauptet Zdeněk Hofmann, schon seit geraumer Zeit, er besitze die Herstellungsrechte für den wahren Becherlikör. Das Rezept, dessen Zusammensetzung nach wie vor, ob in Tschechien oder der Slowakei, geheim und unbekannt ist, soll besagter Hoffmann der slowakischen Firma Dijk geschenkt haben. Die Rechtslage war insofern etwas verworren, als der slowakische Becherovka schließlich aufgrund eines Lizenzvertrags hergestellt wurde, den sie von Frau Jirgina Hoffmanova, der Mutter des Unternehmers Zdeněk Hoffmann aus Tomaslice, gekauft hat. Aber das Original eines Geschenk- oder Lizenzvertrags des legendären Alfred Becher legte die Familie Hoffmann bisher bei keinem Gericht vor. Denn die verwirrliche Sache beschäftigt die Gerichte schon seit längerem. Als bekennender Freund des Getränks stelle ich mir allerdings ernstlich die Frage, ob dieses juristische Hin und Her überhaupt von Bedeutung ist. Schmeckt der tschechische Becher wirklich anders als der slowakische? Wie auch immer. Das Gericht hat zum zweiten Mal übrigens entschieden. Zugunsten des wirklich einzig und allein echten Karlsbader Bechers gegen den slowakischen Ableger. Die slowakische Firma muss, man höre und schaudere, den bereits hergestellten Likör sowie die verwendeten Etiketten, die den echten täuschend ähnlich sehen, vernichten. Schade, kann ich da nur sagen. Allerdings gibt Zdeněk Hoffmann offenbar noch nicht so schnell auf. Angeblich will er seine Produktionslizenz weiterverkaufen, unter anderem auch an russische Interessenten. Dann gibt's wohl einen Becherotka. Außerdem kann der Entscheid des im übrigen slowakischen Kreisgerichts Prešov noch angefochten werden. So ist es also möglich, dass die ganze Sache noch längst nicht ausgestanden ist. Mir ist das allerdings egal. Solange der Becherovka nach Becherovka schmeckt, trinke ich ihn mit Genuss.
Eine neue grüne Oase steht den Bewohnern und Besuchern Prags ab nun zur Verfügung. Nach einer Rekonstruktion wurde der Waldsteingarten wieder eröffnet. Das heißt der Garten am Waldsteinpalais auf der Kleinseite, in dem der tschechische Senat sitzt. Mehr dazu hören Sie im folgenden Beitrag von Markéta Maurova.
Der zweitgrößte öffentliche Garten im Zentrum Prags begrüßt seit Mittwoch wieder seine Besucher. Seine Renovierung dauerte 2 Jahre und die Gesamtkosten erreichten 79 Millionen Kronen. Worauf man sich dabei konzentrierte, fasst der Direktor der Senatskanzlei Pavel Pelan zusammen.
Das Hauptziel der Rekonstruktion war die Erneuerung der Kanalisation unter dem Garten, die zum Großteil gar nicht funktionierte und um 300 Jahre alt war. Weiter wurden neue Wege geschaffen, renoviert wurden auch alle Statuen und Vasen. Ansonsten wurde fast die gesamte Grünanlage gewechselt. Die ursprünglich verblieb nur im zentralen Teil des Gartens.
Als der ehrgeizige Herzog Albrecht Eusebius von Waldstein im 17. Jahrhundert seinen Palast unter der Prager Burg errichten ließ, rechnete er auch mit der Gründung eines großen Gartens, in dem sich alle Wunder der zeitgenössischen Gartenkunst befinden sollten. Diesem Anliegen entsprechend entstand eine künstliche Grotte, ein Tropfsteinfelsen, eine manieristische Voliere sowie der Wasserspiegel eines großen Teiches. Die meisten Statuen stammten aus der Werkstatt des berühmten manieristischen Bildhauers Adrien de Vries. In die nachfolgenden Jahrhunderten machte der Garten zahlreiche und auch radikale Umbauten durch. Die neueste Renovierung will nicht zur ursprünglichen Gestalt zurückkehren, sondern an das Beste aus allen Etappen anknüpfen. Die größten Änderungen beziehen sich auf den Raum am Teich. Außerdem wurde die Gartenfläche erweitert und die Deckengemälden in der Sala Terrena wurden renoviert. Für die Besucher ist jedoch auf den ersten Blick am auffallendsten, dass aus dem Garten alte Kastanien verschwunden sind. Pavel Pelan dazu.
Dieser Wechsel war notwendig, weil die Kastanien von Krankheiten befallen waren. Nun wurden resistente Kastanien eingesetzt, die diesen Krankheiten widerstehen sollen. Es gibt dort auch wertvolle Holzgewächse, wie etwa Ginkgo.
Nicht nur die Flora, auch die Fauna ist neu.
Sie finden dort Pfauen. Derzeit wird des Weiteren noch die Voliere neben der Tropfsteinwand vorbereitet, in der ein Uhu-Pärchen untergebracht wird. Und natürlich gibt es im Wasserbecken Fische, darunter auch einen mehr als 1 Meter langen Wels.
Wie schon erwähnt, dient der Waldsteinpalast heute als Sitz der oberen Parlamentskammer. Der Senatsvorsitzende Petr Pidhart stellte im Zusammenhang mit der Gartenöffnung zufrieden fest,
Já jsem rád, že Senát plní svá předsevzetí, své sliby a že...
Es freut mich, dass der Senat seine Vorsätze, seine Versprechen erfüllt und seine Räume nicht nur renoviert, sondern auch öffnet. In diesem Trend wollen wir fortsetzen, soweit es möglich sein wird. Wir wollen keine geschlossene Staatsfestung innerhalb der Kleinseite sein.
Der Garten ist bis Ende Oktober jeden Tag von 10 bis 18 Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos.
Und dies war der letzte Beitrag in unserem Tagesecho. Jetzt geht es bei uns mit Lothar Martin und einer neuen Ausgabe der Rubrik Sportreport weiter.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Sie
Markéta Maurová
und Lothar Martin. Allerorten ist auch in den niedrigeren und mittleren Lagen der Tschechischen Republik der Frühling angebrochen. Nur in den oberen Kammlagen der böhmischen und mährischen Mittelgebirge liegt noch Schnee. Für aktive oder passionierte Skiläufer ist die mäßige Schneedecke jedoch nicht mehr angetan, ihren Sport ausgiebig zu frönen. Dennoch ist es in Tschechien gerade in dieser Zeit immer eine Wintersportart, die die Schlagzeilen in den Medien bestimmt. Denn alljährlich zwischen Mitte März und Mitte April wird hierzulande das Playoff in der Eishockey-Extraliga ausgetragen und der neue Landesmeister in dieser populären Sportart ermittelt. Das Finale, das ab Samstag der HC Sparta Prag und der HC Vítkovice bestreiten, steht zwar noch aus, doch wir wollen heute aus besonderem Anlass auf das bisherige Playoff-Geschehen in der Liga des Weltmeisters zurückblicken. Im zweiten Teil der Sendung kommt auch noch König Fußball zu Wort, allerdings aus weniger erfreulichen Gründen. Wenn Sie diese erfahren wollen, dann bleiben Sie doch einfach dran. Mit der Teilung der Tschechoslowakei am 1. Januar 1993 in die Tschechische und die Slowakische Republik wurde 4 Monate später auch die gemeinsame Eishockey-Liga aufgelöst. Seit Beginn der Saison 1993-94 gibt es in beiden Ländern eine neue höchste Spielklasse, die jedoch gleichlautend als Extraliga bezeichnet wird. Anhand der aktuellen Generalsponsoren der Ligen unterscheidet man in die tschechische Telekom Extraliga und die slowakische BOS Extraliga. Wir wollen uns im Folgenden aber lediglich mit der tschechischen Eliteklasse befassen.
Durch den Abgang der slowakischen Spitzenteams aus Bratislava, Košice und Trenčín in den eigenen Landeswettbewerb wurde die tschechische Extraliga nach und nach mit Zweitligateams aufgefüllt. Ab der Saison 1994-95 schafften daher auch der Club aus Vsetín und jener von Slavia Prag den Sprung ins Oberhaus. Der HC Vsetín, mehrfach umbenannt in Dadák, Petra oder Slovna Vsetín, entwickelte sich zur Übermannschaft der neuen Liga. Von 1995 bis zum Jahr 2001 standen die Ostmähren 7-mal in Folge im Meisterschaftsfinale und konnten sich danach nicht weniger als 6-mal mit der Meisterkrone schmücken. In dieser Saison, belastet mit finanziellen Problemen und dem Abgang aller Starspieler zu anderen Vereinen, verpasste der Titelverteidiger allerdings erstmals die Playoffs.
Eine ganz andere Rolle hingegen spielte bisher der HC Slavia Prag. Im Schatten des reichsten Vereins der Liga, des nahezu übermächtigen Ortsrivalen HC Sparta Prag, musste Slavia jahrelang kleinere Brötchen backen. Erst im vergangenen Jahr gelang mit dem Einzug ins Halbfinale und dem abschließenden 4. Platz der erste Achtungserfolg. Deshalb war es auch der Fall, dass während des 9-jährigen Bestehens der Extraliga die Lokalkontrahenten Sparta und Slavia zwar mehrfach in der Punkterunde, aber noch nie in den spannenden Playoffs aufeinandertrafen. Bis zu diesem Jahr. Im Viertelfinale schalteten Meisterschaftsfavorit Sparta den HC Ocelaji Činec und Favoritenschreck Slavia den HC IPB Pardubice mit jeweils 4:2 Siegen aus. Daher kam es vor Ostern zum heiß erwarteten Halbfinalduell der beiden Hauptstadtclubs. Mit welchem Ausgang, das verraten wir Ihnen gleich. Das Halbfinale des tschechischen Playoffs wird unverändert nach dem Modus Best of 5 gespielt. Das bedeutet, jenes Team, das in 3, 4 oder maximal 5 Partien dreimal gewinnt, ist eine Runde weiter. Nach der einschlägig bekannten Playoff-Regelung hat die nach der Punkterunde besser platzierte Mannschaft dabei immer zuerst Heimrecht.
Sparta nutzte dies in der ersten Begegnung zu einem schwer erkämpften, aber taktisch klug herausgespielten 4:1-Sieg. Im zweiten Vergleich wollte Außenseiter Slavia auf der eigenen, kleineren Eisfläche seine körperlichen Vorteile noch besser in die Waagschale werfen. Das gelang den spielbestimmenden Gastgebern jedoch nur rein optisch. Am erneut überragend haltenden Sparta-Torwart Petr Příza scheiterten sie ein ums andere Mal und wurden zudem zweimal ausgekontert. Sparta gewann diesmal knapp, aber clever mit 2:1. So konnte das dritte Spiel, das erneut in der Sparta-Heimstätte, der 14.000 Zuschauer fassenden Pegas Arena, stattfand, bereits die Entscheidung bringen. Und die Partie nahm dann auch im ersten Drittel einen einseitigen Verlauf, den Lothar so verfolgte.
Und das 2:0, wieder die erste Reihe, perfekt herausgespielt. Und Unschek Radena schickt dann ganz überlegt ein im Überzahlspiel. Es scheint so zu sein, dass Sparta der Slavia-Mannschaft, die ambitioniert in dieses Duell ging, in dieses Halbfinalduell mit dem Titelanwärter Nummer 1, dass man ihnen den Schneid in den ersten zwei Partien abgekauft hat und jetzt heute das Sahnehäubchen aufsetzen will, indem man nämlich den dritten Sieg, der zum Einzug ins Finale berechtigt, herausschießen will. Es steht 3:0 nach 17 Spielminuten, einmal Linker, zweimal Kratena. Und das könnte schon die halbe Miete sein.
Sie war es dann auch, denn durch weitere Tore von Zelenka und Hlinka bei einem Gegentreffer von Antoš behielt Sparta am Ende mit 5:1 die Oberhand. Für Slavia war es das Aus und erneut der vierte Rang in der Meisterschaft. Torschütze Milan Antoš hatte die Gründe für das Scheitern schnell zur Hand.
My jsme čekali, že ten zápas doma zvládneme a nezvládli jsme ho a prostě zase dali šťastný gól a prostě šli domů šťastní napřed a my jsme měli...
Wir hatten erwartet, dass wir das Heimspiel gewinnen würden, doch das ist uns nicht gelungen. Heute gingen die Sparta-Spieler wieder glücklich in Führung, doch diesem Glück sind sie entgegengegangen. Wir hatten diesmal Pech, aber Sparta ist zurzeit das beste Team der Liga und wird den Titel holen.
Weitere Gründe für den Ausgang des Prager Halbfinalduells nannte Slavia-Trainer Vladimír Růžička.
Jak už jsem říkal, 3 góly za 3 zápasy je málo, ale...
Wie ich schon sagte, die 3 von uns erzielten Tore in 3 Spielen sind zu wenig. Aber ganz sicher schlugen auch die herausragenden Leistungen von Petr Příza zu Buche. Příza hat die ganze Saison über bewiesen, dass er der beste Torhüter der Extraliga ist. Und gegen uns hat er das bestätigt.
Der derart gelobte Sparta-Goalie sah seinen Anteil am Erfolg allerdings nicht so entscheidend an.
Ich sehe das nicht so, dass ich der Vater des Erfolges war, aber wir haben wirklich als Team gespielt. Und das Überragende an diesem Spiel ist, wir haben sehr, sehr gute oder fantastische Persönlichkeiten in der Mannschaft. Und das war unser Ziel und es ist uns vollkommen gelungen, als Mannschaft zu spielen. Und nicht draufschauen, dass der oder derjenige das Tor schießt. Und wenn wir so kompakt spielen als Mannschaft, dann kommen natürlich die Persönlichkeiten aus dem Spiel heraus.
Und auch für das Finalduell mit dem HC Vítkovice, der sich im zweiten Halbfinale mit 3:1 Siegen gegen den HC Continental Zlín behauptete, setzt Příza auf die innere Stärke des eigenen Teams.
Der Playoff ist alles nur auf sich selbst zu richten. Das heißt, auf unser Spiel, auf unsere Mannschaft, einfach auf unsere Köpfe zu konzentrieren. Und das ist das Wichtigste. Und das interessiert mich jetzt für diese Woche, wo wir ein bisschen ausruhen können und wo wir uns vorbereiten können.
Bei aller Freude über den Finaleinzug, etwas enttäuscht war Petr Příza mit der Besucherzahl von 9.200 und 11.000 Zuschauern in den beiden Halbfinalheimspielen gegen Slavia.
Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht die volle Bude war. Es hängt wahrscheinlich auch erstens von Osten ab. Zweitens waren die Preise von Karten waren ein bisschen hoch für Prag, weil Prag jetzt eigentlich ein riesiges Angebot von Freizeiten anbietet. Und drittens ist es alles im Fernsehen, es ist alles direkte Übertragung. Und die Tschechen sind ein bisschen Biernation. Also die gehen in die Kneipe, dann trinken die ihre 6 Bier und können die das ruhig anschauen mit Zeitlupe, mit alles dabei. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe 14.000 erwartet und hoffentlich kommen die aber fürs Finale.
Die Hoffnung von Sparta-Keeper Příza könnte in Erfüllung gehen, wenn er und seine Mitspieler zu den Finalpartien 1 und 3 am Samstag bzw. am kommenden Mittwoch vor eigenem Publikum auflaufen. Die Anhängerschaft des Prager Eishockey-Clubs ist zudem eine besonnene und sportlich faire. Ganz im Gegensatz zu den Rowdies und Chaoten, mit denen sich der gleichnamige Prager Fußballverein immer mal wieder auseinanderzusetzen hat.
Wie wir bereits im gestrigen Tagesecho berichteten, hatten sogenannte Sparta-Fans nach der 0:2 Niederlage ihres Teams am vergangenen Samstag in Jablonec nad Nisou den Mannschaftsbus mit Gegenständen, darunter Steinen und Flaschen, beworfen und unter anderem die Frontscheibe des Busses stark beschädigt. Mit grimmigen Blicken und wilden Gesten drohten sie zudem, weitere derartige Aktionen folgen zu lassen, falls sich die Leistungen und Ergebnisse ihrer Mannschaft nicht bessern würden. Dabei liegt Sparta Prag mit nur einem Punkt Rückstand hinter Spitzenreiter Slovan Liberec auf Platz 2 der Tabelle im tschechischen Oberhaus.
Über ähnliche Aktionen war bisher nur aus Griechenland oder Italien zu hören. Deshalb musste Sparta-Kapitän Jiří Novotný auch erschrocken feststellen:
Die Attacke war sehr unangenehm. Es wäre mir nie eingefallen, dass so etwas auch bei uns passieren könnte.
Und enttäuscht fügte er hinzu:
Vor allem ärgert es uns, dass die Fans so reagiert haben, anstelle in der Krise zu uns zu halten.
Vielleicht gibt es aber an diesem Freitag schon eine andere Reaktion vom eigenen Anhang zu registrieren. Denn dann steht auch das traditionsreiche Prager Derby Sparta Slavia im Fußball auf dem Programm. Wir werden es für Sie verfolgen.
Und mit diesen Aussichten beenden wir unseren heutigen Sportreport. Vom Mikrofon verabschieden sich
Markéta Maurová
und Lothar Martin.
Damit sind wir am Ende unseres Programms angelangt. Aus dem Studio verabschiedet sich Ludmila Klaus. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.